Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist und langjährige Tagesthemenmoderator Ulrich Wickert. Guten Tag, Herr Wickert.
Hallo, Tag, Frau Schäfer.
Ich freue mich, dass Sie da sind und habe mir gedacht, als ich diese Sendung vorbereitet habe, ich frage Sie mal, was Sie heute früh als erstes dachten, als Sie aufgewacht sind. War Ihr erster Gedanke der, oh je, 11. September? Heute ist es 18 Jahre her, dass die Flugzeuge in die Twin Towers geflogen sind.
Als ich heute früh um 5.58 Uhr auf den Wecker guckte, machte ich ihn aus, weil ich sagte, um 6 Uhr klingelte, oh. Ist das früh?
Ist das früh? Ich nehme mal an, da waren Sie sich einig mit vielen anderen, die so früh aufstehen mussten heute.
Davon gehe ich doch aus.
Ja, aber es ist tatsächlich 18 Jahre her, dieser Anschlag auf New York, auf die freie Welt, 11. September 2001. Und das ist gleich unser erstes Thema in dieser Mittagsstunde. Heute vor 18 Jahren, Herr Wickert, 11.09.2001, waren Sie der Moderator in der ARD. Und wir hören noch mal rein in die Berichterstattung des damaligen Nachmittags.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, es hat einen abenteuerlichen Anschlag gegeben auf das World Trade Center.
Hallo Hamburg.
Ja, Klaus Kleber.
Im Moment sehe ich das ein Bild, ich kann es gar nicht fassen, dass offensichtlich einer der Türme des World Trade Centers förmlich in sich zusammenbricht. Das Bild sehe ich nur auf dem Fernsehen. Ich höre noch sehe keine Meldung, bin nicht mal sicher, ob das ein Live-Bild ist. Aber einer der beiden Türme...
Ja, wir sehen dieses Bild auch. Also man sieht hier eine unglaubliche Rauch- und Staubwolke. Hier bricht gerade der zweite Turm des World Trade Centers zusammen, meine Damen und Herren. Sie sehen es gerade. Hier sehen Sie nur noch eine große Rauchwolke.
Da sind also 18 Jahre vergangen, zwei Szenen aus der Berichterstattung. Damals haben wir hier zusammengeschnitten. Herr Wickert, Sie mussten diese Bilder, wie die Flugzeuge, erst das eine in den einen Turm, das andere in den anderen Turm geflogen sind, ja zeigen, sozusagen 1:1. Sie saßen im Studio, Sie haben mit den anderen gemeinsam diese Entscheidung getroffen. War Ihnen das mulmig, diese Bilder so zu zeigen?
Ich hatte wirklich große Angst, dass da plötzlich Bilder kommen, die man nicht zeigen darf. Zum Beispiel ist ja Folgendes passiert. Also die Flugzeuge sind reingeflogen und dann brannte es nach oben hin. Und plötzlich sah man, dass Leute aus dem Fenster gesprungen sind. Man sah da kleine Figuren, die runtergefallen sind. Jetzt habe ich mir überlegt, sollst du das ansprechen oder sollst du es nicht ansprechen? Denn man weiß, die Leute kommen unten an und sind tot, wenn sie da aufhören. Ich habe dann gesagt, hier springen Leute aus den Fenstern, man sieht es. Und in seiner Biografie hat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder geschrieben, als er die Bilder gesehen hat, hat er angefangen zu weinen. Sie dürfen als Moderator überhaupt keine Gefühle zeigen, weil wenn Sie Gefühle zeigen, da verstärken Sie ja noch die Gefühle der Zuschauer.
Sie müssen Ihre Gefühle ganz zurückstellen und das ist Ihnen auch gelungen. Ne?
Ja, aber es ist sehr schwierig. Und dann gibt es noch andere Dinge, die für mich problematisch waren. Aus dieser Art von Berichterstattung, Live-Berichterstattung, wusste ich, dass ich selbst Fehlinformationen bekomme. Von Agenturen zum Beispiel. Und deswegen habe ich gesagt, da muss man sehr vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Also es gab zum Beispiel eine Meldung, die mir reingereicht wurde. Es sind noch zwei Flugzeuge unauffindbar, die fliegen noch rum. Es mussten ja alle Flugzeuge in Nordamerika landen. Dann habe ich gesagt, ich bekomme diese Meldung. Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Und wirklich ein paar Minuten später bekomme ich die Meldung, die sind in Orlando gelandet. Wenn ich jetzt gesagt hätte, da sind noch zwei in der Luft und man weiß nicht, was passiert, hätte ich ja die Angst bei den Leuten noch geschürt. Sondern da habe ich gesagt, das relativieren. Und das ist problematisch.
Ist problematisch. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein in dieser Situation. Jetzt gucken wir mit diesem großen Abstand von 18 Jahren auf die Ereignisse zurück. Ich weiß gar nicht, ob der Abstand allerdings so groß ist. Denn 18 Jahre sind einerseits eine lange Zeit, andererseits nicht so eine lange Zeit.
Wir sehen die Folgen immer noch. Wir leiden unter den Folgen.
So ist es. Und lassen Sie uns mal auf diese Entscheidungen gucken, die dann getroffen wurden. Es gab ja damals schon Stimmen, Joschka Fischer von den Grünen, damals Außenminister, der hat dann später erzählt, das ist dramatisch, aber auch deshalb, weil wir jetzt über Jahre hinaus uns eben mit dem Terror beschäftigen müssen, nach dem, was jetzt hier passiert ist, und dass andere Themen womöglich aus dem Blick geraten. Und heute früh in unserem politischen Feuilleton hat unser Autor Stefan Weidner das so gesagt.
Al Gore, der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten im Jahr 2000, setzte den Klimaschutz ganz oben auf seine Agenda. Der Krieg gegen den Terror aber hat der allgegenwärtigen Ökonomie des Raubbaus an der Natur bis heute den Rücken freigehalten. Für ein fragwürdiges Konzept von Sicherheit sind Umweltpolitik und ökonomische Gerechtigkeit hintangesetzt worden.
Ist das so gekommen? Dieses fragwürdige Konzept von Sicherheit hatte Vorrang vor der Umweltpolitik?
Es ist noch viel schlimmer. Ich habe 3 Wochen nach den Anschlägen einen Kommentar geschrieben, für den ich wahnsinnig geprügelt worden ist, indem ich nämlich gesagt habe, die Denkstrukturen von Osama Bin Laden und George W. Bush sind die gleichen. Weil W. Bush ja dann auch gesagt hat, wir machen einen Kreuzzug gegen den Islam. Und das hat er ja dann auch gemacht. Hm. Und das hat zu einer totalen Verschiebung der Realitäten geführt. Daraus ist das passiert, was jetzt passiert ist. Es ist der Terror gewachsen, statt eingedämmt worden, durch seinen Krieg dann auch gegen den Irak, durch die Destabilisierung des gesamten Maghreb. Die Fehler wurden dann auch noch potenziert, später von anderen, wie zum Beispiel, dass man in Libyen den Gaddafi weggebombt hat. Was haben wir denn jetzt? Es ist noch schlimmer. Gaddafi war natürlich ein Tyrann, aber es ist doch furchtbar, wenn wir sehen, was da passiert ist. Was passiert ist in Syrien, ist eine Folge von dem, was der Irakkrieg gewesen ist. Und all das verdrängt natürlich sozusagen die wirklich wichtigen Themen.
Das, was Sie jetzt aufgezählt haben, ist in der Tat, wird von vielen anderen ja auch so gesehen, aber ich würde gerne noch mal auf dieses Thema Klimaschutz oder Umweltschutz, Klima kommen, weil das war ja eben Al Gore eben zitiert damals auch schon ganz oben auf der Agenda. Und ist das nicht komplett aus dem Blick geraten in diesen Jahren?
Das ist komplett würde ich mal nicht sagen. Ja, ja. Das hat aber auch mit der Rolle von Al Gore in Amerika zu tun, dass in Amerika das wieder ein bisschen eingeschlafen ist. Ich glaube, dass sicherlich man in ganz vielen Bereichen nicht mehr darauf geachtet hat, was passiert. In Deutschland, das wissen wir inzwischen, haben der Verfassungsschutz und die Sicherheitsorgane sich darauf konzentriert, nach Terroristen in Deutschland zu suchen, haben aber die Bekämpfung des rechtsradikalen Terrors eingeschränkt, wie wir ja wissen, zum Beispiel die ganze NSU-Geschichte. Das heißt, man hat immer gesagt, wo sitzt der Terror, wo sitzt bei uns ein Terrorist, wo sitzt bei uns ein Terrorist? Man hat nie gar nicht darauf geachtet, dass es einen rechtsradikalen Terror bei uns im Lande selbst gibt.
Sagt Ulrich Wickert, lange der Moderator der Tagesthemen in der ARD. Es ist ein Mann in Berlin, der erst 22 ist, aber sehr, sehr genau weiß, was er will. Er will ein freies Hongkong und das ist Joshua Wong. Seit vorgestern ist er in Deutschland, will für Unterstützung werben, ist hier auf Einladung der Bild-Zeitung. Und bei einem Empfang auf dem Dach des Bundestags hat er dann Heiko Maas, den Außenminister, getroffen und ihm die Hand geschüttelt. Die beiden haben sich die Hand geschüttelt. Dagegen hat China dann offiziell protestiert. Es ist also schon einiges passiert in dieser Geschichte jetzt. Gestern war er im Bundestag unterwegs. Und heute hat er in der Bundespressekonferenz eine Pressekonferenz gegeben. Er ist ja relativ optimistisch, Herr Wickert, dass es eine Chance gibt für Hongkong, diesen Freiheitskampf tatsächlich zu gewinnen. Sehen Sie das auch so, dass es da eine Chance gibt?
Wenn ich mir die Regierung in Peking angucke, dann habe ich nicht den Eindruck, dass die kompromissbereit ist. Aber ich sehe das von weit entfernt und er sieht es von nah.
Er sieht es von nah, aber er weiß natürlich, dass China Hongkong übernehmen wird im Jahr 2047 und daran ist nicht zu rütteln.
Naja, da fürchte ich, dass bis dahin sich nichts verbessern wird. Fürchte ich, aber ich weiß nicht, woher er seinen Optimismus nimmt.
Gut, er sagt wahrscheinlich, das ist noch lange hin und ich kämpfe. Ich kämpfe, solange ich kann, für diese Freiheit. Klaus Remme im Hauptstadtstudio hat die Pressekonferenz beobachtet. Herr Remme, hat der Herr Wong seinen Optimismus auch heute wieder formuliert?
Also ich weiß nicht, ob ich es Optimismus nennen würde. Ich glaube, er hat vor allen Dingen Unbeugsamkeit demonstriert. Er kommt ja aus der Haft. Er ist dann nach Deutschland gekommen. Sie haben diese Abfolge der letzten Tage kurz skizziert. In jedem Fall sagt er, wir geben nicht auf. Unser Kampf geht weiter. Wir waren etwa 70, 80 Journalisten in der Bundespressekonferenz und Wong kam zusammen mit zwei Mitstreitern seiner Demosisto-Partei. Die Rücknahme des sogenannten Auslieferungsgesetzes, das war ja der Funken, an dem sich der Streit entzündete in den letzten Wochen, das sei nun nicht mehr genug angesichts der barbarischen, sagte er wörtlich, Gewalt der Polizei. Der Optimismus, der schien ein bisschen durch, als eben diese Frage kam, die Ulrich Wickerl gerade angesprochen hat. Warum sollte ein so starkes Regime wie in Peking Kompromisse machen, wenn es um die Forderungen der Demonstranten geht? Hier sind 18 Sekunden auf Englisch.
No one predicted the Berlin Wall will fall. With our passion and determination, we just hope to let the world to aware that Hong Kong people deserve democracy. Someone blame me as separatist, but just make it clear. We just hope to elect our own government.
Also er sagt, keiner hat den Mauerfall vorhergesagt. Unsere Entschlossenheit soll unterstreichen, dass wir demokratische Rechte haben. Einige nennen mich einen Separatisten, aber es geht uns nur darum, unsere Regierung frei wählen zu können.
Mhm. Naja, nun haben wir ja aber erlebt, die Mauer, bis die gefallen ist, das hat sehr lange gedauert. Und das hat eben so lange gedauert, weil die DDR pleite war. Vergessen wir nicht, es hat auch den 17. Juni gegeben, aber das war 1953, das war eben der Volksaufstand und der hat es nicht gebracht. Also ich bin skeptischer als er.
Mhm. Ja, ich teile diese Skepsis auch, aber es würde vermutlich nicht viel nutzen, sich in Berlin hinzusetzen und zu sagen, wir schaffen das nicht. Er widersprach ja übrigens von Hongkong als dem neuen Berlin. Er betrachtet Hongkong und die Menschen dort als an der Front lebend gegen das Autoritäre. Wie er sagte, seine Forderungen gegenüber der Bundesregierung, die waren übrigens klar. Klare Verurteilung der Polizeigewalt, Exportverbot für Ausrüstung von Bereitschaftspolizei, also Gummigeschosse, Teile von Wasserwerfern und die Aussetzung von Handelsgesprächen mit China, solange nicht Menschenrechtsthemen mit auf der Agenda stehen.
Finde ich persönlich doch gut, dass er die Forderungen so klar formuliert. Und er sagt ja, wie in Hongkong, wir brauchen eben dieses Recht auf Selbstbestimmung. Wir brauchen eine klare Vision. Wie soll die Zukunft sein? Ein Land, ein System, ein Land, zwei Systeme oder die Unabhängigkeit? Und er sagt eben, die Deutschen sind die natürlichen Verbündeten mit dieser Ost-West-Geschichte, die wir haben.
Ja, das ist so. Also das ist das, was er fordert. Wir sehen natürlich aber auch an den vorsichtigen Bewegungen insgesamt der Bundesregierung, wie heikel dieses Spannungsfeld ist. Er hat sich, ich habe ihn gefragt, haben Sie es denn versucht, sich mit Angela Merkel zu treffen, einen Termin zu arrangieren? Dazu ist es ja nicht gekommen. Und er hat vorsichtig geantwortet, bei diesem ersten Besuch in Berlin habe er Wert gelegt auf Gespräche mit Parlamentariern. Dazu ist es ja gekommen. Das nächste Mal, sagt er, wäre es sicher gut, auch mit jemand im Kanzleramt oder der Kanzlerin selbst zu sprechen.
Und jetzt macht China um 14 Uhr eine Pressekonferenz in der Botschaft, zu der der Reporter der Bild-Zeitung nicht zugelassen ist. Ist das Thema gewesen jetzt nochmal heute früh, Herr Rimmel?
Nein, das war kein Thema. In der Tat ist das so. Die, ich will fast schon sagen, Ausrede, die Erklärung in der Absage war, dass der Raum, in dem die Pressekonferenz stattfindet, nicht groß genug ist, um auch noch den Vertreter der Bild-Zeitung mit reinzulassen. Mhm.
Na, was für eine Ausrede. Vielen Dank für diese Einschätzung aus dem Hauptstadtstudio. Und Ulrich Wickert bleibt hier im Studio. Journalist und natürlich auch Beobachter der jährlichen Generaldebatte über Jahre, die heute auch wieder läuft im Bundestag. Es geht um den Etat der Bundeskanzlerin, eine Debatte, die die Opposition traditionell nutzt, um Kritik zu üben. Und das hat die AfD, die größte Oppositionspartei, dann natürlich heute auch getan. Wir hören mal die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.
Diese Regierung trägt die Verantwortung für die Demontage der Autoindustrie durch Klimaschutzwahn und E-Auto-Planwirtschaft. Sie ruinieren unser Land mit der absurden Idee, gleichzeitig aus Atomenergie und Kohleverstromung aussteigen zu können und zu einem fiktiven Datum in nicht allzu ferner Zukunft, typisch Planwirtschaft, das Land CO2-neutral zu machen.
Sie lächeln, Herr Wickert. Kann man lächeln da, wenn
ja,
man das hört?
Ich kann da nur lächeln. Ich muss Ich kann die AfD nicht ernst nehmen, muss ich sagen.
Als größte Oppositionspartei, die sie ist?
Ja, ich finde sie schrecklich. Also ich finde es furchtbar und ich finde es unverständlich, dass Leute eine Partei wählen, wo der Vorsitzende gesagt hat, das Dritte Reich und all das, was da passiert ist, denken wir an die Konzentrationslager, denken wir an die Gaskammern, denken wir an die Vernichtung von 6 Millionen Leuten. Dass der sagt, das sei ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Und das ist für mich unverständlich, dass man selbst aus Protest so eine Partei wählen könnte.
Aber es passiert. Es passiert.
Leider.
Jetzt ist die Frage, wie damit umgehen. Wir werden gleich auch noch mal in die kommunalen Strukturen gucken, wo die CDU relativ viel wohl mit der AfD doch zusammenarbeitet. Das besprechen wir gleich. Aber erst noch mal bei der Generaldebatte hier im Bundestag geblieben. Angela Merkel hat ja dann danach gesprochen, die Bundeskanzlerin. Sie hat als Hauptthemen Klimaschutz, Digitalisierung und die EU genannt.
Kein Land auf der Welt kann seine Probleme alleine lösen. Und wenn wir alle gegeneinander arbeiten, dann werden wir nicht gewinnen. Ich glaube an die Win-Win-Situation, wenn wir zusammenarbeiten.
Das sagt sie. Also außerdem hat sie null Toleranz gegen Rassismus und Hass gefordert. Wir haben uns gefragt heute früh, Herr Wickert, ist Frau Merkel eigentlich ein bisschen wirklich zurückgegangen? Hat sie sich auffallend zurückgezogen in der letzten Zeit? Sie hat ja gesagt, sie will 2021 nicht mehr kandidieren. Das sind aber ja nun noch mal 2 Jahre ungefähr. Hätte man nicht doch mehr von ihr erwartet, auch gerade nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg?
Nein, ich glaube, das macht sie ganz bewusst und das ist auch vielleicht nicht falsch, weil sie natürlich der Person, die sie ausgesucht hat als ihre potenzielle Nachfolgerin, AKK, die Chance geben will, sich selbst zu profilieren. Aber Sie haben völlig recht. Natürlich hat Angela Merkel sich doch in vielen Bereichen, insbesondere in der Außenpolitik, zurückgezogen und überlässt eigentlich das Feld in Europa jetzt dem französischen Präsidenten Macron. Das haben wir bei der G7-Konferenz in Biarritz sehr gut gesehen. Da hat Macron dirigiert und sie war unter ferner Liefen.
Haben Sie das verstanden, insgesamt diese Entwicklung im letzten Jahr, auch die Angebote immer wieder von Macron in Sachen Europapolitik gemeinsam voranzuschreiten und so, dass sie da so wenig drauf gehört hat, so wenig drauf eingegangen ist?
Ich bedauere das eigentlich, weil sie hätte darauf eingehen sollen, meines Erachtens. Mir sagte jemand, der die Situation sehr gut kennt, eigentlich nervt der Macron sie mit all diesen Vorschlägen. Der kommt.
Mit seinen Ideen.
Seinen Ideen, der Vorgänger, der tat gar nichts, hat auch genervt. Aber ich bin der Meinung, die gesamte Bundesregierung hat da, ich will jetzt nicht sagen versagt, aber doch in diese Richtung, denke ich. Die Kanzlerin hat überhaupt nicht reagiert auf die Vorschläge von Macron. Der Außenminister, der meines Erachtens eh kaum präsent ist, hat nicht reagiert und man hat es AKK überlassen, eine Antwort auf Macron zu geben. Und die fiel ziemlich schrecklich aus, weil die gleich gesagt hat, da muss Straßburg als Sitz des Europäischen Parlaments gestrichen werden und solche Sachen.
Das hat natürlich die Franzosen sehr erstaunt, dass so ein Wort aus Deutschland kam.
Ja, das war mehr als erstaunt. Es hat sie erschreckt. Und ich habe damals mit französischen Freunden geredet, die gesagt haben, will Deutschland jetzt Weltpolitik spielen oder sind sie noch Europäer?
Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag heute mit Ulrich Wickert. Und nach Recherchen der ARD-Sendung Report Mainz gibt es in mindestens 18 Kommunalparlamenten Hinweise auf eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD in Deutschland. Das sind vor allem Kommunalparlamente in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Jetzt gibt es aber natürlich klare Weisungen, sowohl von der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wie auch vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeiten soll. Herr Wickert, da stellt sich die Frage, diese beiden Stimmen, sind die nicht mächtig genug?
Ja, es ist sehr erstaunlich. Es ist deswegen erstaunlich, weil man ja gemerkt hat, dass bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg, aber gerade in Sachsen, dort, wo Herr Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident und der ja, ich würde mal sagen, ganz rechts von der CDU steht und man immer denkt, er ist vielleicht Mitglied oder der denkt wie die AfD, dass wo er aufgetreten ist im Wahlkampf, die Kandidaten der CDU verloren haben. Man hätte ja denken sollen, er zieht die Stimmen zur CDU. Nein, dort hat die AfD gewonnen. Aber dort, wo die CDU-Kandidaten sich ganz klar abgegrenzt haben von der AfD, wo gesagt haben, kommt überhaupt nicht in Frage, dass man mit denen zusammenarbeitet, da haben die CDU-Kandidaten gewonnen.
Was dafür sprechen würde, dass so eine Abgrenzung für die CDU Sinn macht.
Ja, und wo man sich dann wundert, warum die nicht durchgeführt wird.
Ja, in der Tat, da kann man sich wundern. Und es gibt eben dieses strikte Nein. Trotzdem ist die Frage, Ausgrenzung kann ja generell auch keine Lösung sein. Heute hat die Sarah Wagenknecht, Bundestagsfraktionschefin der Linken, gesagt, man soll bloß nicht glauben, dass man das Problem AfD durch die pure Ausgrenzung lösen könne. Vielmehr müsse man die Ursachen dafür beseitigen, dass Menschen aus Protest AfD wählen.
Naja, das ist ja kein Widerspruch. Man kann auf der einen Seite sagen, wir wollen nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, wo klar rechtsradikale Menschen an der Spitze sind. Aber man kann sagen, was sind die Gründe, warum Leute diese Partei wählen? Und diese Gründe müssen wir angehen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Analysen, dass man festgestellt hat, dass nicht nur im Osten, sondern auch im Westdeutschland die AfD gerade in den Orten stark wird, in denen die Menschen wegziehen, gerade die jungen Leute Menschen. Wegziehen. Sie haben auch im Ruhrgebiet haben sie Orte, die sozusagen wie die Orte in der wie im Osten sind. Da haben sie Orte mit 30% AfD. Aber das ist eine Angst, die entsteht bei den Leuten, die dort leben, weil sie sehen, die jungen Leute ziehen weg. Der Arzt zieht vielleicht weg. Es zieht immer mehr weg und die haben Angst, was wird in der Zukunft mit uns sein.
Jetzt haben wir auch von diesem NPD-Mann gehört in Hessen, das ist eben in Hessen und gar nicht im Osten, der Ortsvorsteher geworden ist, da in Altenstadt, wo man sich ja auch sehr wundert, ein Mann, der auf seinem Facebook-Account offenbar Artenschutz für Deutsche fordert. Aber es ist eben gesagt worden, wir hatten niemanden anders, der mit Mails umgehen konnte und der diesen Job so übernehmen wollte, als dieser Mann. Also ist das dann vielleicht auch schon so eine Folge dieses Phänomens, das Sie eben beschrieben haben, dass da zu wenig Menschen sind. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, in Altenstadt sind es, glaube ich, oder in diesem kleinen Teil von Altenstadt.
2700 Leute.
2700 ja. Und ganz Altenstadt irgendwie. Ja. Also sind doch noch ein paar da.
Das ist eines der Probleme, die ich grundsätzlich für diese Gesellschaft sehe, dass immer weniger Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dass die Gesellschaft so ein bisschen zerbröselt. Für mich ist einer der wichtigsten Sätze, die ich in meinem Leben, die mein Leben geprägt haben, der, den Kennedy gesagt hat, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, was du für dein Land tun kannst. Das habe ich gehört, als ich in Amerika studierte. Ich bin zurückgegangen und habe sofort das nächste Mal beim Studentenparlament kandidiert, weil ich gesagt habe, wir müssen Verantwortung übernehmen. Diese Geschichte hier mit dem NPD-Mann, dem Ortsvorsteher, ich glaube, das ist Dummheit gewesen von den anderen. Die werden den jetzt abwählen, dann ist die Geschichte erledigt.
Mal gucken, scheint nicht ganz so einfach zu sein, ja, den abzuwählen, aber Sie meinen, das passiert.
Ich vermute das.
Ulrich Wickert hier zu Gast und gleich wollen wir über Ihr neues Buch reden, was am 2. September rausgekommen ist. Identifiziert euch, warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen. In einer Zeit, in der also die AfD recht gute Ergebnisse im Osten einfährt, in der sie als größte Oppositionspartei im Bundestag sitzt, jetzt heute bei der Generaldebatte daher das erste Wort hatte, legen Sie dieses Buch hier vor, was ich jetzt in der Hand habe, Identifiziert euch, am 2. September erschienen, im Untertitel Warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen. Und Sie beginnen mit dem Satz, der Zustand unserer Gesellschaft macht mir Sorgen, sie droht auseinanderzufallen. Ist es wirklich schon so schlimm?
Ich fürchte, dass es so ist. Gucken Sie sich doch an. Die Leute verlassen, haben die Parteien verlassen. Die Leute gehen nicht mehr in die Gewerkschaften. Und jeder hat eher so seinen eigenen Vorteil im Sinn. Und ich glaube, was wir machen müssen, ist, dass wir uns Gedanken machen müssen über den Zusammenhalt der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Und das will ich eben mit diesem Buch anstoßen, dass man sich Gedanken macht. Wenn ich sage, identifiziert euch mit eurer Gesellschaft. Denn wenn ich mich mit einer Mannschaft zum Beispiel identifiziere, dann stehe ich hinter der Mannschaft, dann mache ich etwas für die Mannschaft. Wenn ich mich mit der Gesellschaft nicht identifiziere, dann denke ich hauptsächlich an mich.
Aber es ist interessant, dass Sie dieses Wort wählen, also nationale Identität, auch neues Heimatgefühl. Das sind ja so Worte, die durchaus diskutiert werden, gerade eben
das
auch.
Das tue ich ja hier, genau. Weil ich sage, das sind Worte, die wir dürfen den Rechten nicht überlassen.
Nicht überlassen, sagen Sie.
Und wissen Sie, ich bin auf das Wort Identität positiv gestoßen, als ich in Frankreich Korrespondent war. Ich bin ja auch in Frankreich in eine französische Schule gegangen. Und die Franzosen identifizieren sich mit ihrem Land. Die sind, ja, das würde man in Deutschland von seinem Land nie sagen, stolz auf Frankreich. Und ich glaube, das macht was aus, wenn man sich mit seinem Land identifiziert. Und wenn man sein Land auch als Heimat empfindet. Heimat meine ich jetzt nicht Blut und Boden, wie das wahrscheinlich die Rechten tun oder die Identitären tun, sondern wie wir das modern definieren müssen, was schwierig ist.
Weil zu unserer Geschichte eben auch Holocaust, Zweiter Weltkrieg.
Ja, aber damit müssen wir sagen, das hat es gegeben, das fordert uns zu einem gewissen Verhalten, das fordert uns eigentlich auf, darüber nachzudenken, wie wir eine humane Gesellschaft entwickeln.
Wenn wir das schaffen und wenn wir stolz sein sollten auf unser Land, worauf könnten wir genau stolz sein? Wo würde sich die deutsche Identität spiegeln? Wo lässt sie sich festmachen?
Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, wir können stolz sein, wie wir eine moderne Demokratie geschaffen haben, wie wir mit unserer Vergangenheit umgegangen sind. Wir haben sie nicht geleugnet, wir sind immer noch daran, sie abzuarbeiten, aber wir sollten nach vorne gucken. Und wenn ich sehe Deutschland als ein modernes Land mit vielen, vielen Freiheiten, die in anderen Demokratien in der Form gar nicht vorhanden sind, auch gesellschaftlichen Freiheiten, da sage ich, es gibt einige Dinge, die wir vielleicht machen sollten. Zum Beispiel sage ich, ich bin für einen nationalen Sozialdienst. Junge Leute sollten ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vielleicht das machen. Ich halte es für einen Fehler, dass man ohne gesellschaftliche Diskussion den Wehrdienst einschlafen lassen hat. Und wenn ich jetzt so sehe, wegen G8 sind junge Leute sehr früh fertig. Und was machen sie, wenn sie Geld haben? Sie fahren nach Thailand, sie fahren nach Namibia, sie fahren nach Amerika, Südamerika und sagen, ich finde dort mich zu mir. Ja, vielleicht finden sie zu sich selbst, aber sie finden auf jeden Fall nicht zur deutschen Identität. Und deswegen finde ich es besser, die würden mal in einem deutschen Kindergarten, in einem deutschen Krankenhaus, im deutschen Pflegeheim, in einer deutschen Umweltorganisation, wenn sie wollen, sogar bei der Bundeswehr, sozialen Dienst tun.
Okay, aber natürlich ist es schon auch immer gut, ins Ausland zu gehen, um von dort aufs eigene Land zu gucken, so wie Sie es eben viel getan haben und gerade vielleicht auch nach Frankreich zu gehen, wo dieser Diskurs so anders geführt wird und wo man dann vergleichen kann.
Gott sei Dank fahren wir Deutschen viel ins Ausland. Ja, wir können da lernen, aber die Frage ist, ob wir es tun. Ich selber bin im Ausland eigentlich zum Deutschen geworden. Ich habe sehr viel über Deutschland gelernt durch den ausländischen Blick. Insofern, ja, wenn man da hinfährt, um zu gucken, wie ist die Welt anders, dann ist es gut, wenn man so reist.
Dieser Titel Identifiziert euch, der erinnert mich natürlich an Stefan Essel, Empört euch, diesen Essay, den er geschrieben hat. Er war Widerstandskämpfer in der französischen Resistance. Beziehen Sie sich auf ihn gedanklich?
Ich kannte ihn persönlich, ein wunderbarer Mensch, muss ich sagen. Und sicherlich hat sein Titel Empört euch auch mir sozusagen den Gedanken gegeben, forder den Leser doch mal auf, forder ihn auf, sich mit etwas zu befassen, wie eben Thema Identität oder Heimat, die umstritten sind, aber die moderne Begriffe sind. Und Identität, so wie ich es definiere, ist weder rechts noch links zu gebrauchen, sondern Identität ist etwas, was über Jahrhunderte wächst.
Ja, und Sie zitieren eben den französischen Historiker Fernand Braudel, der sagt, nationale Identität sei das lebendige Resultat all dessen, was die Vergangenheit geduldig deponiert hat, so wie Ablagerungen des Meeres mit der Zeit die mächtigen Aufwerfungen der Erdkruste gebildet haben. So,
ungefähr, so ist es ja auch. So ist das.
Ist das dann im Grunde, sage ich jetzt mal positiv, wie ein Schatz?
Es ist ein Schatz. Die Heimat ist ja auch ein Schatz. Die Heimat ist was ganz Wichtiges. Aber was ist Identität? Das ist die Frage der Vernunft. Wie gehe ich mit Vernunft an meine Gemeinschaft heran? Und Heimat, wie gehe ich mit Gefühl an meine Gemeinschaft heran? Und das, was Sie von Fernand Braudel zitiert haben, ist herrlich aus seinem Buch L'Identité de la France, wurde ins Deutsche übersetzt Frankreich. Da hat man im Verlag schon das Wort Identität weggelassen. Identität ist ein moderner Begriff und wir dürfen ihn niemandem anders überlassen. Wir müssen einfach mal sehen, was steckt da drin. Da steckt unsere Sprache drin, da steckt unsere Kultur drin.
Sie sind ja über die Jahre immer wieder aufgefallen durch Ihren Humor. Von wem haben Sie den eigentlich geerbt?
Ich glaube von meiner Mutter. Die war eine rheinische Frohnatur. Mhm. Die kam aus Köln. Und die Kölner, die haben eben einen gewissen Humor, einen sehr schönen Humor. Ich weiß nicht, jetzt gebe ich mal ein bisschen an, ob der nicht von den Franzosen kommt, die da eben auch mal als Besatzungsmacht gesessen haben.
Na, auf jeden Fall wäre das eine schöne Geschichte. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Ich danke Ihnen für die Einladung.